SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Elena Katharina Sohn ist Expertin in Sachen Liebe. Egal, ob es um Liebeskummer, Beziehungsprobleme oder Trennungsschmerz geht. Mit ihrer Agentur, die Liebeskümmerer, hat sie für fast jedes Herzschmerzproblem eine Lösung. Ihre Erfahrungen aus mehr als 10 Jahren Arbeit in Sachen Liebe hat sie in dem Buch, das dein Herz gern lesen würde, zu einer Anleitung zum Wiederglücklichsein zusammengefasst. Außerdem wurde ihr Alltag gerade von Netflix in einer romantischen Komödie verfilmt. Und heute ist Elena Katharina Sohn, mein Gast bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Frau Sohn, schön, dass Sie da sind.
Hallo Herr Jäger, ich freue mich auch sehr.
Lassen Sie uns gleich reingehen. Egal, ob es ja um Liebeskummer oder Trennung geht, ob es um Affären oder Einsamkeit geht, aus Ihrer Sicht und aus Ihrer Erfahrung, was ist häufig ja die Wurzel des Kummers mit der Liebe? Woran scheitert sie, die Liebe?
Also woran die Liebe häufig scheitert, das lässt sich nicht so über einen Nenner brechen. Aber ich kann sagen, dass Menschen, die zu mir kommen und die starken Liebeskummer haben, und die haben alle starken Liebeskummer, die zu mir kommen, tatsächlich häufig eine Sache gleich machen, aber aus unterschiedlichen Gründen. Sie suchen sehr, sehr viel Lebensglück in Partnerschaft und in Beziehungen und etwas mehr Lebensglück dort, als vielleicht gesund wäre für eine Partnerschaft und auch für die Liebe selbst. Und wenn eine Partnerschaft zerbricht und sie ist extrem wichtig in Bezug auf das eigene Lebensglück, dann leidet man eben auch entsprechend stark. Und insofern ist das so ein bisschen, das habe ich auch in meiner Methode, die ich entwickelt habe, die nenne ich die Glücksherzmethode, da habe ich das ein bisschen zusammengefasst und sage, du musst in deinem Leben im Optimalfall so aufgestellt sein, dass Liebe und Partnerschaft ein wunderschöner Teil im Leben sind, aber sie dürfen nicht der Hauptteil deines Lebensglücks sein. Das ist riskant und es schadet auch der Partnerschaft. Es überfrachtet die Partnerschaft mit Erwartungen, erhöht das Konfliktpotenzial, das Enttäuschungspotenzial. Und insofern klingt das ein wenig unromantisch, wenn man sagt, projiziere nicht so viel Lebensglück in Partnerschaft, aber es ist häufig das, was dann gerade zum partnerschaftlichen Glück führt.
Dann fällt eben viel weg, wenn die Partnerschaft so eine große Rolle spielt oder eben ja die Liebe. Wann haben Sie am meisten zu tun? Gibt es da so Jahreszeiten, wo Sie merken, jetzt klingelt das Telefon häufiger oder es kommt mehr Post im Mailfach an?
Ja, gibt es tatsächlich. Also es gibt so kalendarisch Momente im Jahr, die wiederkehrend sind, an denen wir das merken. Ganz vorneweg die Weihnachtszeit, auch nachvollziehbarerweise, die wir alle irgendwie mit unseren Liebsten in Harmonie verbringen wollen. Und wenn man dann eine gescheiterte Beziehung hat, ist es besonders hart. Die Weihnachtszeit, der ganze Advent, der Jahreswechsel. Dann gibt es so eine Phase nochmal rund um den Valentinstag. Auch wenn viele unserer Klientinnen und Klienten sagen, ja, ich vom Kopf her weiß ich natürlich, das ist alles irgendwie Blumenindustrie und künstlich. Und trotzdem macht es aber irgendwie was mit mir. Und dann gibt es meistens nochmal so einen Höhepunkt im Mai ungefähr, wenn das Wetter draußen richtig schön wird.
Also die Frühlingsgefühle kommen wahrscheinlich.
Genau. Und häufig nach den Sommerferien. Und ich habe irgendwann mal, ich weiß nicht mehr, wo ich es gelesen habe, aber irgendwo habe ich mal so eine Studie gelesen, dass das so Termine im Jahr sind, also gerade der Jahreswechsel und diese Phase nach den Sommerferien, in denen auch Scheidungsanwälte merken, dass sie deutlich mehr zu tun haben. Also das sind so die Momente im Jahr, wo die Leute eben auch häufig in Konflikte geraten und dann auseinandergehen. Und dann gibt es bei uns noch so wirklich wiederkehrend Phasen im Jahr, wo plötzlich unglaublich viel bei uns los ist, die Leute sich alle einig sind und wir gar nicht wissen, woran es liegt. Also es gibt dann keine äußeren Faktoren wie ein Presseauftritt oder irgendwas halt, wo man denkt, das hätte dazu führen können. Aber manchmal sind die Leute sich einfach, haben so gleiche Phasen, dass ich mich manchmal fast schon wundere, wie kann das sein? Alle kommen von unterschiedlichen Orten, aber dann manchmal ist es so geballt einfach.
Wer sind die Leute, die zu Ihnen kommen? Muss da der Druck, der Liebeskummer oder der Schmerz mit dem Herz schon sehr groß sein? Oder?
Also zu uns kommen erstmal grundsätzlich alle. Es kommen junge, alte, Frauen, Männer, Homosexuelle, Heterosexuelle. Und ja, also einerseits ist der Leidensdruck natürlich groß bei den Menschen, die zu uns kommen. Wer jetzt nur so ein bisschen Liebeskummer hat, dem wird es nicht wert sein. Auch unsere Dienstleistung muss ja bezahlt werden, das zu tun. Aber es kommen natürlich auch einfach im Besonderen Menschen, die Interesse daran haben, sich zu reflektieren und die genau hinschauen wollen und die sich mit dem Schmerz auseinandersetzen möchten. Das ist für unsere Arbeit eine ganz tolle Voraussetzung, weil es ist natürlich schwierig, mit jemandem zu arbeiten, der gar kein Interesse daran hat.
Wie ist das, wenn Sie Menschen treffen? Erkennen Sie mittlerweile nach über 10 Jahren relativ schnell, ob jemand Probleme in puncto Liebe hat und Herzschmerz mit sich rumschleppt?
Sie meinen im Privatleben?
Okay. Im Privatleben oder wenn Sie ja vielleicht auch Leute irgendwie in der Bahn treffen oder beim Einkaufen und so.
Ja, ich habe da natürlich eine hohe Sensibilität für, zum einen zu spüren, ob jemand einen Schmerz an der Stelle hat, aber auch, und das ist wie so eine Berufskrankheit, dass ich natürlich mir Paare häufig ganz genau angucke in ihren Interaktionen und häufig sehr, sehr früh ein Gefühl dafür habe, wie gut und stabil ich eine Partnerschaft halte. Und ja, leider liege ich damit dann häufig auch richtig.
Wo machen Sie das fest oder woran erkennen Sie das, dass Sie denken, oh, bei denen, da gibt es Probleme oder da kriselt es oder passt nicht alles?
Also natürlich augenscheinlich an der Stelle, wo Menschen einen schwierigen Umgangston miteinander haben. Das würde wahrscheinlich aber jeder erkennen, wo viel gefrötzelt wird, wo viel gestichelt wird, wo schlecht übereinander geredet wird, wo einfach ganz offensichtlich Konflikt in der Luft liegt. Aber auch im genau entgegengesetzten Extrem, und das ist etwas, wofür ich dann wahrscheinlich im Speziellen sensibel bin, wenn Menschen ihre Partnerschaft so über den Klee loben und er macht mich so glücklich, sie ist die Frau meines Lebens, die einzige Liebe, dann werde ich auch hellhörig, weil wenn Menschen ihre Partnerschaft, habe ich ja eingangs schon mal gesagt, mit so viel Erwartungen aufladen, dann ist das Risiko, dass dieses Luftschloss, was man sich da kreiert, schnell auch wieder platzt. Das Risiko ist einfach extrem hoch. Und Menschen, die ja sich auf eine Art auch so abhängig machen von Partnerschaft, das ist ja immer riskant.
Ihre Agentur, die Liebeskümmerer, haben Sie 2011 gegründet. Wie kam es dazu?
Ja, es klingt wie eine schlechte PR-Geschichte, ist es aber. Also leider will ich gar nicht sagen, ist es nicht. Zum Glück ist es das nicht. Ich hatte selber so schlimm Liebeskummer. Der Liebeskummer war etwas vor 2011. Bis ich gegründet habe, hat es ein wenig gedauert. Aber ein paar Jahre davor hatte ich eine für mich ganz, 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 ganz schmerzhafte Trennung. Ich war damals Ende 20 und steckte so in der ersten für mich wirklich festen Beziehung mit Zusammenleben und Perspektive gemeinsamer. Und dieser Mann trennte sich von mir und mir hat's komplett den Boden unter den Füßen weggerissen. Und ich musste mich krank schreiben lassen, habe dann aus der Krankschreibung heraus sogar ein Sabbatical genommen, weil mir irgendwie klar war, so wie mich das trifft, dass das nicht normal. Das bedeutet, also
hat sie richtig umgehauen.
Richtig. Und so wie auch heute meine Überzeugung ist, habe ich auch damals bei mir selber, auch wenn ich das damals längst noch nicht so hätte benennen können, aber ich habe gedacht, irgendwas muss fundamentaler in meinem Leben schieflaufen dafür, dass mich das so aus der Bahn wirft. Und dann habe ich also ein Sabbatical genommen, bin auf Reisen gegangen, damals mit meinem Hund und hatte mir so ein altes Cabriolet gekauft und bin damit durch die Gegend gereist und habe mit vielen Menschen gesprochen, Freunden, die ich besucht habe und habe dabei gemerkt, dass viele schon mal eine ähnliche Krise erlebt haben und den Liebeskummer ähnlich massiv erlebt hatten. Und naja, auf dieser Reise ist dann die Idee entstanden, weil ich gedacht habe, wenn so viele Menschen dieses Gefühl ja scheinbar kennen, warum gibt es da nicht einen Ort, wo man sofort weiß, da gehe ich hin, da kriege ich Hilfe. Mir erschien damals der Schritt, zum Psychotherapeuten zu gehen, die Schwelle war mir zu hoch. Heute würde ich natürlich sagen, das ist total okay und mein ganzes Team ist auch psychotherapeutisch ausgebildet. Aber wir nennen uns halt nicht so und das macht es für die Leute ein bisschen einfacher.
Also Sie waren da richtig verloren. Waren Sie überrascht dann offenbar auch von der Trennung? Kam die für Sie überraschend damals?
Ja, also damals fühlte sich das so an. Aus heutiger Perspektive würde ich sagen, das war absolut absehbar, dass diese Trennung erfolgen würde. Wir hatten schon lange größere Probleme und ich habe nur irgendwie nicht damit gerechnet, dass er es wirklich macht. Dann die konkrete Situation war für mich tatsächlich sehr, sehr überraschend, ja.
Wahrscheinlich häufig bei Menschen so, die vielleicht auch in einer Beziehung sind und das dann überraschend kommt. Und ja, oder bei, wie sagen Sie, sind das Ihre Kunden, Ihre Klienten? Oder?
Ich sage Klientinnen und Klienten.
Ja, bei Ihren Klientinnen und Klienten, dass es denen ja dann den Boden unter den Füßen wegzieht.
Ja, ja, das ist so ein, also so unterschiedlich die Gründe sind, aus denen Menschen zu uns kommen, so ähnlich sind die Begriffe, mit denen sie oder die Formulierungen, mit denen sie ihren Gefühlszustand beschreiben. Und dieses, es hat mir den Boden unter den Füßen weggerissen, das ist ein Satz, den wir wirklich, also von fast jedem und jeder hören, die zu uns kommt. Genauso wie, es ist wie ein Albtraum, aus dem ich nicht wach werden kann. Mhm. Auch so eine ganz klassische Formulierung.
Sie haben schon gesagt eben, Sie sind damals ja auf Reisen gegangen mit Ihrem Hund und dem alten Cabriolet durch Europa und haben dann aus Ihrem Gesparten, wenn das richtig ist, Ihre Agentur gegründet. Angefangen hat es in Ihrer Berliner Wohnung. Wie waren die Anfänge damals, als es dann losging?
ganz initial gestartet bin ich als Reiseagentur für Menschen, die Liebeskummer haben. Das war meine ursprüngliche Idee. Ich wollte Gruppenreisen mit therapeutischer Begleitung anbieten für Menschen in dieser Situation, weil ich an diese...
Einfach mal raus dann quasi.
Genau, einfach mal raus. Und ich glaube sehr an die Wirksamkeit von Gruppen in so einem Moment. Also Gruppen von Menschen, die in einer ähnlichen Lebenskrise stecken, die haben ein ganz intuitives Verständnis füreinander und die können sich wahnsinnig stützen und stärken. Und inhaltlich ist dieses ganze Konzept der Gruppenreisen auch ganz toll aufgegangen. Da sind wirklich Freundschaften fürs Leben entstanden unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Aber es hat leider unternehmerisch nicht geklappt, weil diese Reisen, so wie ich mir die damals vorstellte, die sollten immer in schöne Hotels führen. Ich habe immer eine Therapeutin, einen Coach mitgenommen und diese Kosten mussten natürlich alle umgelegt werden.
War teuer.
Und das war teuer am Ende. Und ich habe auch gedacht, okay, also weniger als 3-4 Nächte muss man eigentlich gar nicht machen. Und das führte am Ende dazu, dass so eine Reise pro Kopf schnell über 1.000 Euro kostete. Mhm. Und das ist jetzt, also ich würde das heute ganz anders einschätzen. Wir werden vielleicht auch mit den Reisen wieder starten. Aber damals, das ist jetzt 13 Jahre her, da war das einfach noch unfassbar viel Geld für so eine Art von Dienstleistung. Das war noch nicht so etabliert für psychologische Dienstleistungen, überhaupt Geld selbst zu investieren. Und das führte dann dazu, dass ich die Mindestteilnehmerzahl häufig nicht erreicht habe. Und dann musste ich die Reisen absagen. Und das war für die, die sich angemeldet hatten, natürlich dann ein zusätzlicher Schlag, denen es ja sowieso schon schlecht ging. Und das habe ich also ganz, ganz schnell, nach einem halben Jahr, dreiviertel Jahr, habe ich das umgestellt zu dem Konzept, wie wir es heute machen.
Und heute arbeiten Sie eben mit einem Team aus Psychologen und Therapeuten zusammen. Sie haben wahrscheinlich auch einfach eine große Verantwortung, wenn die Leute in so einer Ausnahmesituation oder in so einer Krise zu Ihnen kommen.
Absolut. Also Suizidalität ist natürlich bei uns ein wiederkehrendes Thema. Zum Glück in auf Holz geklopft in 13 Jahren noch nicht so heftig, dass mal irgendwann irgendwie was passiert wäre. Aber es spielt immer mal wieder eine Rolle. Und ich habe auch schon Leute quasi aus der Beratungssitzung mit mir direkt begleitet, um stationär aufgenommen zu werden, wo man einfach merkt, das geht nicht. Das geht weder mit Hilfe durch mich noch ambulant durch einen Psychotherapeuten, Psychotherapeutin, sondern manchmal gibt es so Krisen, die so heftig sind, da muss man eine Weile in die Klinik.
Liebeskummer vor Sohn klingt irgendwie harmlos. Ne? Da denkt man an Teenies, vielleicht den ersten Liebeskummer, den ersten Herzschmerz, der nach einer gewissen Zeit wieder vorbeigeht. Das heißt ja auch so schön, die Zeit heilt alle Wunden. Aber so harmlos ist der Liebeskummer gar nicht. Was macht der alles mit Menschen? Was haben Sie da schon erlebt in Ihrer Agentur?
Ja, tatsächlich, das ist so. Ich würde mir auch wirklich wünschen, ich hätte einen besseren Begriff. Wir reden gerne schon inzwischen mehr von Kummer mit der Liebe, weil das ein bisschen deutlich macht, es gibt ganz viele Facetten von Liebeskummer. Da geht es wirklich nicht immer nur um die Trennung, sondern Menschen kommen ja zu uns aus den diversesten Gründen. Also weil sie in einer Affäre stecken, weil sie schon lange Jahre unfreiwillig Single sind, weil sie schon ganz, 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 ganz lange Liebeskummer haben, weil sie in der Partnerschaft so große Probleme haben. Also das ist ein ganz, ganz großes Feld. Und ich finde eben auch dieser Begriff Liebeskummer, damit assoziiert man einen Teenager-Herzschmerz. Mhm. Und die Menschen, die zu uns kommen, sind aber in einem viel reiferen Lebensalter. Also es geht eigentlich bei uns los, frühestens so mit Ende 20. Drunter altersmäßig kommen wenige. Und dafür geht es aber sehr weit nach oben. Also nach oben sind wir recht offen. Und das, was die Menschen haben, die zu uns kommen, das würde man eigentlich nicht mehr als Liebeskummer bezeichnen, sondern das ist eine richtige Lebenskrise. Da hängt an der Partnerschaft so viel mehr häufig dran, als in Anführungszeichen nur die Emotionen. Das sind Menschen, die haben gemeinsame Kinder, die haben vielleicht gemeinsame Immobilien, einen gemeinsamen Lebensplan, jahrelang zusammen aufgebauten Freundeskreis. Also da bricht so viel mehr dann zusammen, wenn eine Partnerschaft scheitert oder droht zusammenzubrechen, wenn eine Partnerschaft problematisch wird. Und Liebeskummer, wenn man den medizinisch würde klassifizieren wollen, dann würde man von einer Anpassungsstörung sprechen. Mhm. Und eine Anpassungsstörung, wenn man sich da die Symptome anguckt, nach der diese Anpassungsstörung definiert ist, dann merkt man ziemlich schnell, dass das Symptome sind, bei denen man auch an Depressionen denken würde. Also diese Ähnlichkeit zwischen dem Gefühl Liebeskummer und einer depressiven Episode
ganz ähnlich.
Die sind sich einfach ganz ähnlich. Und was ich auch immer noch sehr interessant finde, es gibt in den USA eine ganz wundervolle Forscherin, Helen Fischer, die hat Menschen mit akutem Liebeskummer einem Hirnscan unterzogen und hat gesagt, was ist denn da eigentlich los in diesen Gehirnen, weil Menschen mit Liebeskummer sich natürlich häufig wirklich irrational verhalten. Und sie hat festgestellt, dass das, was passiert, auch stoffwechselmäßig im Gehirn, einem Drogenentzug ähnelt. Das heißt, es ist so ein bisschen, als der Partner ist die Droge, die man unbedingt haben will und der Kick, nach dem man sich sehnt. Und an die kann man nicht mehr rankommen. Und
also wenn der Partner mich wirklich dann verlassen hat,
genau. Und auch, was sie auch gefunden hat, ist, dass Schmerzregionen im Hirn besonders aktiv sind. Und all das kann ich bei unseren Klientinnen und Klienten auch wiederfinden.
Und kann Liebeskummer jeden in jedem Alter treffen?
Also mit dem Alter hat Liebeskummer tatsächlich überhaupt nichts zu tun. Dass Teenager Liebeskummer haben, das wissen wir alle. Aber an uns wenden sich auch Menschen weit jenseits der 70. So der Klassiker sind dann die, die ihr Leben lang in einer festen Partnerschaft gesteckt haben, die aber in der Generation, von der wir da sprechen, häufig, also das soll nicht blöd klingen, aber vielleicht nicht primär aus romantischen Gründen geschlossen wurde, sondern wo es eben sehr viel andere Gründe, gesellschaftliche Gründe gab. Und dann verstirbt einer von beiden nach 50 Jahren Ehe vielleicht oder 40 Jahren Ehe. Und dann verliebt der Witwer oder die Witwe sich plötzlich nochmal neu und verliebt sich unter Umständen das erste Mal in seinem Leben richtig oder kann zumindest das erste Mal in seinem Leben richtig eine Verliebtheit ausleben, lernt also dieses Gefühl der romantischen Liebe und wie es ist, mit einem Menschen zusammen zu sein, dem man wirklich romantische Liebe gegenüberbringt, das erste Mal kennen in diesem fortgeschrittenen Alter. Und wenn dann eine Beziehung scheitert, weil das Gegenüber sich trennt, das ist ein unfassbarer Schmerz. Und solche Fälle hatten wir schon ein paar Mal, wo Menschen dann sagen, jetzt mein ganzes Leben liegt hinter mir, die Chance, dass ich das nochmal wieder treffe, die ist verschwindend gering. Es nimmt mir den Atem.
Also kann man sagen, im Alter ist der Liebeskummer vielleicht doch noch, kann noch schlimmer sein als in jungen Jahren.
Ja, also er kann in jungen Jahren natürlich auch ganz schlimm sein. Ich möchte sagen, er kann einfach in jedem Alter einen schwer treffen. Das Alter schützt nicht davor. Das ist leider so.
Wie kann man denn so Leuten dann helfen, die solchen Liebeskummer haben?
Also bei einem Fall, wie ich den gerade geschildert habe, da geht es zum einen erstmal natürlich ganz, ganz viel darum, da zu sein, an dem Schmerz teilzuhaben, demjenigen zu versichern, dass es in Ordnung ist, sich jetzt so zu fühlen und dass das seine Berechtigung hat. Und dann geht es aber auch darum, und das ist es eben häufig in unseren Gesprächen, es geht anfangs viel um die vergangene Liebe, um die schwierige Liebe. Aber der Schlüssel, um aus dem Kummer rauszukommen, der liegt immer in dem Individuum, das wir uns gegenüber haben. Das heißt, es würde dann darum gehen, auch das ganze Leben sich anzuschauen und zu sagen, wie kam es, dass du so lange in dieser eher unromantischen Partnerschaft vorhergesteckt hast? Und dann geht es darum, sich das auch zu verzeihen, in Anführungszeichen, das anzuerkennen, das zu begreifen, wie die Umstände waren und mit sich selber ins Reine zu kommen.
In Ihrem Buch beschreiben Sie auch eine Szene, dass Sie immer wieder mal auch darauf gehört haben, wie die Leute die Treppe hochkommen, wenn sie bei Ihnen einen Termin hatten. Warum?
Gehört und teilweise auch geguckt, das bot sich in der alten Praxis von den Gegebenheiten her einfach an. Und das liegt für mich aber auch daran, dass ich ich glaube, jeder Mensch, der therapeutisch arbeitet, den Sie fragen, hat so eine Methode oder vielleicht auch zwei, die er favorisiert und sagt, mit denen kann ich am besten arbeiten. Und bei mir ist das die Körperpsychotherapie. Ich habe viele Jahre eine Körperpsychotherapie-Ausbildung gemacht und glaube einfach daran, dass ganz vieles, was uns Menschen emotional bewegt, sich in unseren Körpern widerspiegelt. Und bei meinen Klientinnen und Klienten nutze ich diese Methode auch häufig, gerade dann, wenn es Menschen sind, die kognitiv ihre ganze Problematik komplett benennen können. Die verstehen das alles, die wissen auch, wie der Lösungsweg eigentlich wäre, aber sie können es emotional irgendwie nicht umsetzen. Mhm. Und dann beziehe ich den Körper in die Arbeit ein und kann auf die Art und Weise Emotionen in einem Menschen verankern. Das würde ich über den Kopf, über das Gespräch niemals erreichen. Die Menschen fühlen dann, wie der Lösungsweg ist, anstatt es nur zu verstehen.
Und haben Sie ein Beispiel?
Also ich hatte einen Klienten, der zu mir kam, weil er lange, lange Zeit seine Frau nicht loslassen konnte, von der er aber schon mehrere Jahre geschieden war. Aber er hat das einfach nicht geschafft. Das ist eine ganz tragische Geschichte. Die Ehe ging auseinander, weil er eine schwere Krebserkrankung hatte und sich in dieser Krebserkrankung sehr, sehr in sich selbst zurückgezogen hat. Und da hat dieses Paar irgendwie den Draht zueinander verloren. Und er kam zu mir, weil er, ja, wie gesagt, Jahre später noch nicht loslassen konnte, im Grunde gar nicht offen war für sein neues Leben, immer wieder Anläufe gemacht hat bei der Ex-Partnerin, die das inzwischen gar nicht mehr, die wusste auch schon gar nicht mehr, was sie dazu noch sagen sollte. Und ich habe dann mit ihm eine Körperübung gemacht, mit der ich ihn ziemlich überrascht habe. Und zwar habe ich ihm zwei wirklich große, schwere Schatzkisten in die Hände gedrückt. Also Spielkisten von meinem Sohn, die ich mit schweren Gegenständen gefüllt habe. Und habe ihn diese durch meine Praxis tragen lassen. Was jetzt wirklich wahrscheinlich, wenn man sich damit nicht weiter beschäftigt, klingt das von außen erstmal ganz, ganz, ganz verrückt.
Schräg wahrscheinlich erstmal, ja.
Ja, aber es führte tatsächlich, also ne, das führt dann auch immer so ein bisschen natürlich die eigenen Wege, die ein Mensch daraus macht. Aber er kam dann für sich zu der Erkenntnis, dass dieser Schatz, diese kostbare Ehe, die er immer noch mit sich rumschleppt, ein solches Gewicht hat und ihn so nach unten zieht, dass er kaum mehr laufen konnte. Und das war so schön sinnbildlich für sein ganzes Leben. Dieser Schatz war wahnsinnig wertvoll für ihn, aber dadurch, dass er ihn nicht loslassen konnte, war sein ganzes Leben gehemmt. Und er hat dann in dieser Übung eine Möglichkeit gefunden, diesen Schatz abzustellen, hat gemerkt, was das mit seinem Körper macht, wie erleichtert er sich fühlt und hat sich nur ein kleines Teil aus dieser Schatzkiste genommen, hat gesagt, das trage ich jetzt weiter mit mir, aber das hindert mich nicht in meinem Leben. Und am Ende ging es bei ihm einfach darum, dass er sich das nicht verziehen hatte, dass er durch diese Krebserkrankung und durch seinen Umgang damit quasi, dass diese Ehe gescheitert war. Und das war dieser ganze Prozess und diese körperliche Übung hat ihm wahnsinnig viele Schritte vorangebracht.
Und wenn jemand da die Treppe hochkommt, können Sie dann auch schon raushören irgendwie, wie es ihm geht oder was er damit sich rumschleppt?
Ja, manchmal also sieht man das den Leuten natürlich auch schon an. Hier zum Beispiel, wie selbstbewusst jemand im Leben steht oder Menschen, die zu mir kommen und die so schweren Kummer haben, haben häufig eine sehr niedergeschlagene Körpersprache, lassen den Kopf hängen, lassen die Schulter hängen. Und wenn ich jemanden über einen längeren Prozess begleite, was ich jetzt ja in der Praxis so nicht mehr mache, über Video geht das auch, aber natürlich nicht so gut wie live, dann kann ich auch da schon einen Prozess erkennen und sehen, wie jemand sich entwickelt im Laufe der Zeit und wie die Körpersprache sich auch verändert.
Wenn es einem richtig erwischt hat mit dem Liebeskummer, was ist dran an dem Spruch, den jeder schon mal gehört hat, wenn er Liebeskummer hatte, die Zeit heilt alle Wunden?
Ja, also ich weiß es nicht. Natürlich kann man seinen Liebeskummer einfach aussitzen und es kann deutlich länger dauern, als man vielleicht so denkt. Also wer den Liebeskummer aussitzt, der kann damit mit Sicherheit mehrere Jahre zu tun haben unter Umständen. Aber für mich ist weniger die Frage, wie kann man den Liebeskummer überwinden und vielmehr, wie kann man ihn gut überwinden. Mhm. Also für mich ist der Liebeskummer, natürlich ist es eine Krise und es ist ein Ausnahmezustand, es ist ein Schmerz, aber es ist wirklich auch eine große Chance. Es ist ein großes Potenzial in diesem Momentum Liebeskummer, wenn man es konstruktiv angeht, wenn man sich damit auseinandersetzt. Denn dann kann man wahnsinnig viel über sich selbst lernen. Man kann ganz viel für die nächste Partnerschaft mitnehmen, was dann vielleicht anders, besser laufen kann. Also viele Menschen, die zu uns kommen, sagen im Nachhinein, und das sage ich wirklich nicht aus Werbezwecken, sondern sie sagen es wirklich, dass sie im Grunde rückblickend dankbar sind, dass sie diesen Kummer erlebt haben, weil er wie so eine Chance zum Neujustieren nochmal war.
Aber was muss man da machen, dass man es wirklich als Chance auch nutzen kann und dann nicht wieder in dieselbe Falle tappt?
Man muss hingucken. Man muss hingucken und man muss sich damit auseinandersetzen, was natürlich mit professioneller Hilfe gut geht, aber möchte ich gar nicht sagen, nicht nur. Also bestimmt auch jemand, der sich mit viel Literatur und vielleicht mit Freundinnen und Freunden darüber auseinandersetzt, kann bestimmt auch ganz viel lernen aus dieser Krise. Aber so, ich bin natürlich eine Freundin von professioneller Unterstützung, die ich niemals als, ich finde, wir haben in Deutschland ein ganz für mich unschönes Bild auch von Psychotherapie, so als wäre das eine Schwäche und das ist jemand, der ist krank und er muss wieder auf den Normzustand gebracht werden. Mein Verständnis von Psychotherapie und von psychologischen Dienstleistungen überhaupt ist ein ganz anderes. Das sind Menschen, die sind an Wachstum interessiert und die wollen sich weiterentwickeln und die wollen vielleicht auch schaffen, von einem Normzustand in einen positiveren Zustand zu kommen. Also ich habe auch positive Psychologie gelernt und finde das einen ganz spannenden Ansatz zu sagen, nicht nur, wie bringen wir die Kranken wieder auf einen gesunden Zustand, sondern was lernen wir denn eigentlich von denen, denen es besonders gut geht und die besonders glücklich im Leben stehen. Was können wir uns da denn abgucken und wie können wir das übertragen?
In Ihrem Buch haben Sie auch 10 Fragen für ein glückliches Leben und Lieben. Unter anderem die Frage, warum lieben wir, wie wir lieben? Was prägt uns in puncto Liebe?
Es klingt sehr nach einem therapeutischen Klischee. Das schreibe ich in dem Kapitel, glaube ich, sogar auch, dass ich mich da häufig so ein bisschen, gerade in der älteren Generation, so ein bisschen Stirnrunzeln gegenüber sehe, wenn ich das sage. Aber es ist eigentlich heute Konsens. Und selbst wenn es das nicht wäre, kann ich sagen, es ist das, was ich in der Praxis beobachte. Häufig sind es schon sehr frühe Kindheitserfahrungen, die uns prägen darin, wie wir später in Beziehungen sind. Und das ist auch total nachvollziehbar, denn die Beziehung in Anführungszeichen zu den primären Bindungspersonen, für die meisten von uns sind das die Eltern, sind einfach das erste Abbild, was wir lernen, wie Partnerschaften funktionieren. Das ist das, wie wir kommen ja auf die Welt und wissen ja überhaupt nichts von, wie funktionieren denn zwischenmenschliche Beziehungen überhaupt. Und als kleines Kind nimmt man erstmal das, was die Eltern einem vorleben und wie sie mit einem umgehen, als gegeben und richtig, und dann macht man das eben so.
Also man braucht Vorbilder in puncto Liebe.
Ja, also in puncto zwischenmenschlicher Beziehungen überhaupt. Und natürlich sind auch die Eltern die ersten, von denen man sich Liebe wünscht und von denen man auch Liebe braucht. Und wenn da in dieser frühen Kindheitselternbeziehung etwas schiefläuft, und das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, es müssen nicht große Traumata sein, die da passieren müssen, wo jeder von außen sofort sagen würde, fürchterlich, was da passiert ist, sondern es sind manchmal wirklich schon Kleinigkeiten, die ausreichen.
Zum Beispiel?
Es ist der Säugling, der schreien gelassen wird, der in einem Zimmer alleine liegt und schreit und es kommt niemand und kümmert sich. Dann würde man, also ich weiß, in der Generation meiner Großeltern, da sagte man, ja, ein Baby muss auch mal schreien, ist gut für die Lungen. Heute würde die Psychologie das natürlich vollkommen anders betrachten. Ein Kind, ein Säugling, der schreit und der nicht beachtet wird von den Bindungspersonen, der bekommt Todesangst. Der hat das Gefühl, er kann nicht weiter existieren. Und das ist ja auch klar, also evolutionsbiologisch total nachvollziehbar. Ein Säugling alleine ist halt auch einfach nicht überlebensfähig. Und dann hört ein Kind irgendwann auf zu schreien und dann könnte man denken, ach ja, hat es ja jetzt verstanden, ist alles gut, ich bin ja hier nur im Nachbarraum. Tatsächlich schaltet das Kind irgendwann auf stumm, weil es aufgegeben hat und weil es in diese Beziehung zu den Eltern gar nicht mehr vertraut und auch in seine eigene Bedeutsamkeit nicht mehr vertraut.
Und was kann das zum Beispiel für Auswirkungen haben auf die Liebe später im Erwachsenenleben? Was haben Sie da für Beobachtungen und Erfahrungen gemacht in Ihrem Arbeitsalltag?
Es sind bestimmte Bindungsmuster, die auf diese Art ganz früh entstehen und also einfach ungesunde Bindungsmuster. Es gibt ja so verschiedene Bindungstypen und Menschen, die in ihrer Kindheit vermehrt solche Erfahrungen gemacht haben, die kommen nachher mit einem unsicheren Bindungsstil beispielsweise in eine Partnerschaft, können nicht vertrauen, das ist zum Beispiel ein Punkt, oder haben auch so einen ganz übermäßigen Bedarf nach Liebe, Rückversicherung, Bestätigung, weil sie einfach noch aus ihrer Kindheit ganz, 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 ganz tief verunsichert sind. Und das, was immer ganz wichtig zu sehen ist, ist, dass all diese Bindungsmuster und Bindungsgefühle, die wir haben, die sitzen so tief und die sind so unfassbar tief in uns verankert, dass den wenigsten das überhaupt bewusst ist, dass sie nach solchen Mustern leben. Und das ist ein längerer Prozess dann auch in der Beratung, das aufzudecken und zu gucken, was war denn da in deiner Kindheit? Und was mir ganz wichtig ist, es geht nie darum, auch in den Beratungen Menschen dazu zu bringen, ihren Eltern Vorwürfe zu machen oder zu sagen, deine Eltern sind schuld daran, dass du heute die und die Probleme in deinen Partnerschaften hast. Denn in den allermeisten Fällen haben die Eltern wirklich nach bestem Wissen ja gehandelt. Das sind häufig, war das ein Generationenkonsens, wie man mit Kindern umgeht. Ne? So der Mainstream dann einfach.
Und diese Fälle sind häufiger bei Ihnen auch, dass Menschen, ja, die älter sind, zu Ihnen kommen und zum Beispiel auch sagen, Sie beschreiben so ein Beispiel in Ihrem Buch auch, wo ein älterer Mann zu Ihnen kommt, der nicht so richtig Liebe zeigen kann. Auch gegenüber der Tochter oder einer Partnerin.
Seiner Partnerin, genau, vor allem. Ja, also ein ganz klassischer Fall, der ein Kriegskind quasi in der Nachkriegszeit, dessen Eltern ihn ganz emotional sparsam großgezogen haben, also der im Grunde wirklich nie gelernt hat, wie es überhaupt ist, Emotionen zu zeigen, körperliche Nähe zu zeigen, für ihn alles komplett fremd, einfach weil er es nie selbst gespürt hat. Und der das dann aber auch erkannt hat bei mir in der Arbeit.
Aus Ihrer Erfahrung, was würden Sie sagen? Gibt es noch die große Liebe für das Leben?
Die gibt es schon, aber die große Liebe fürs Leben kommt häufig ganz anders daher, als man sie so sich vorstellen würde.
Nämlich?
Also woran ich überhaupt nicht glaube, ist diese ein bisschen hollywoodeske Idee von, ich muss nur den oder die eine Person finden, mit der es wirklich passt und dann sind wir für immer glücklich und alles läuft von alleine, weil er oder sie ist mein Seelenverwandter und dann ist die Liebe ein Selbstläufer. Sowas, mit solchen Idealen werde ich in meiner Arbeit tatsächlich häufig konfrontiert.
Haben wir das falsche Bild von der Liebe?
Und das ist ein komplett überfrachtetes Bild von der Liebe. Diese Art von Liebe, also ich möchte das gar nicht ausschließen, dass es auf der Welt Menschen gibt, die sich treffen und die für immer zusammen glücklich sind, ohne viel dafür tun zu müssen. Aber das ist ein so verschwindend geringer Prozentsatz der Menschen, denen das wahrscheinlich passiert. Und der viel größere ist der, der mit seinem Partner oder seiner Partnerin an der gemeinsamen Liebe arbeiten muss. Klingt so fürchterlich, aber
Liebe und Arbeit passt eigentlich nicht zusammen. Ne?
Aber Liebe ist auch Arbeit. Liebe ist gemeinsame Arbeit und Liebe ist auch Arbeit, die jeder für sich selber machen muss. Und insofern ja, ich glaube an die große Liebe, aber die Basis von großer Liebe ist meiner Meinung nach nicht Schicksal, Emotion, Zufall, sondern die Basis von großer Liebe ist gute Kommunikation, gute Selbstreflexion, einfach ein guter, respektvoller Umgang miteinander.
Kommunikation ist ja manchmal gerade die Herausforderung in Beziehungen, ne? Gute Kommunikation. Was würden Sie sagen, wie funktioniert die gut und richtig?
Also gute Kommunikation als Paar hat ganz viel damit zu tun, dass beide erstmal ihre grundsätzlichen Themen, wie wir gerade schon besprochen haben, auch so Kindheitsthemen unter Umständen aufgeräumt haben und wissen, wo vielleicht ihre eigenen Baustellen sind. Und dass man dann immer wieder offen ist, mit dem anderen ins Gespräch zu gehen, Kompromisse zu finden, dass man respektvoll miteinander redet, dass man wirklich an einem Austausch und einer gemeinsamen Reflexion interessiert ist und sich nicht gegenseitig im Grunde seine sich der Dinge einfach hinknallt und sagt, hier muss ich jetzt mit leben, sondern dass man wirklich in einem nahen Austausch miteinander ist. Und das, ich sage immer, ich habe so eine Metapher für meine Klientinnen und Klienten, sag mal, ihr müsst verstehen, ihr sitzt im selben Boot und ihr könnt dieses Boot nur gemeinsam schaukeln. Einer von euch beiden alleine kann das nicht. Wenn einer seine Ruder wegwirft, dann schaukelt ihr überhaupt nichts mehr. Sondern das ist immer das, was man verstehen muss. Es geht in der Partnerschaft nicht darum, gegeneinander zu kämpfen und dass jeder seine Interessen versucht, möglichst gut durchzudrücken, sondern ihr seid ein Team.
Wie ist das, wenn Paare zu Ihnen kommen? Kommen die dann beide aus freien Stücken oder kommt die Initiative eher von der Frau? Oder wie ist das? Muss dann der andere mit? Wird er mitgeschleppt und sind die immer offen? Oder was erleben Sie da in Ihrem Alltag?
Also die Menschen, die zu uns kommen, kann man sagen, haben durch die Bank eine große Offenheit.
Sonst wären sie nicht da wahrscheinlich.
Genau, weil sie zahlen ja unsere Dienstleistung auch. Und jemand, der da, also das zahlt nur jemand, der auch wirklich ein Interesse an diesem ganzen Prozess hat. Als ich gestartet bin mit den Liebeskümmerern vor 13 Jahren, da war meine Kundschaft noch zu 90% weiblich. Inzwischen sind wir bei einem ganz ausgeglichenen Geschlechterverhältnis angekommen. Also das finde ich wahnsinnig erfreulich. Es bezieht sich jetzt nicht nur auf die Paarberatungen, sondern die Einzelberatungen auch. Es kommen ganz, ganz viele Männer, die sich auch alleine Unterstützung suchen.
Also hat sich offenbar was verändert bei den Männern auch.
Hat sich eine neue Offenheit, glaube ich, dieser Art von Emotionalität und auch dieser Art von Gesprächen gegenüber.
Die Dinge, die Sie angesprochen haben für eine gute Beziehung, ist es auch das Rezept oder ja das, was Paare schaffen, die ein Leben lang zusammenbleiben und eine lebenslange Liebe haben? Wie kann man das schaffen? Was machen solche Paare anders?
Ja, auch da weiß man ja, weiß die Wissenschaft auch, dass das viel weniger damit zu tun hat, wie groß die Gefühle sind, sondern vielmehr damit, wie man als Paar zum Beispiel mit Konfliktsituationen umgeht. Also wie konstruktiv schafft man es, in Konfliktsituationen zusammenzuarbeiten, gemeinsame Lösungen zu finden. Das ist ein viel besserer Garant für eine langfristige Beziehung als die anfänglich große Verliebtheit.
Sie haben vorhin schon erzählt, dass Sie häufig bei Paaren darauf achten, wie die miteinander umgehen und dann auch hellhörig werden, wenn die entweder zu verliebt von ihrer Liebe sprechen oder sich eben auch kappeln und streiten. Wenn zwei Menschen, die sich lieben und trotzdem andauernd Stress miteinander haben, was läuft da falsch?
Also dann kann es tatsächlich häufig so sein, wie ich vorhin auch schon mal kurz erwähnt habe, dass einer von beiden oder beide Themen haben, die ihn oder sie als Individuum vor allem betreffen und die in der Partnerschaft im Grunde einen Austragungsort finden, der aber gar keine Lösungsmöglichkeit bietet, sondern wo man sagen würde, das muss der oder diejenige erstmal für sich alleine klären. Also jetzt mal ein ganz banales Beispiel, dass jemand einfach mit seinem Leben, so wie er es aktuell lebt, wahnsinnig unzufrieden ist und noch keinen Weg gefunden hat, besser für sich selbst einzustehen und sein Leben in Bahnen zu lenken, die wirklich dem eigenen Wunsch entsprechen. Das klingt immer so einfach, aber für viele Menschen ist das eben gar nicht so einfach. Und dann gibt es eine große Frustration und die bildet sich vielleicht auch in der Partnerschaft ab. Und was wir häufig machen, ist, dass wir mit Paaren arbeiten, aber dann auch mit beiden Einzelstunden machen, um dann auch solche individuellen Themen anzugehen. Und
die eigenen Baustellen dann erstmal anzugehen.
Genau, und zu sagen, also das ist etwas, das scheinbar hat das im Moment mit deiner Partnerschaft zu tun, aber wenn wir genau hingucken, gibt es vielleicht ganz andere Ursachen für diese Unzufriedenheit.
Trotzdem kommt es wahrscheinlich auch in den besten Beziehungen irgendwann zu Streit. Kann man streiten, ohne den anderen zu verletzen? Oder wie kann man gut streiten, ohne den anderen zu verletzen?
Da muss ich jetzt ehrlicherweise sagen, ich bin keine Streit-Expertin.
Aber wahrscheinlich kommen die Leute auch zu Ihnen und sagen, oh, bei uns staubt und raucht es regelmäßig.
Ja, also da geht es auch ganz viel erneut um vor allem einen respektvollen Umgang miteinander, um Umgang auf Augenhöhe, den anderen ausreden lassen. Das sind so Kleinigkeiten. Da bieten wir richtig auch ein Paar-ABC an, nennen wir das, wo solche grundlegenden Kommunikationsmöglichkeiten den Partnern vermittelt werden. Es gibt verschiedene Techniken, die man da nutzen kann. Zum Beispiel, dass man eine Gesprächszeit vereinbart. Also man sagt, wir haben neben uns heute eine halbe Stunde, um zu sprechen. 15 Minuten davon redest nur du.
Und aber ich das funktioniert zu. Im Alltag doch wahrscheinlich nicht, oder Frau Sohn?
Ja, aber es ist wichtig, sich solche Inseln zu schaffen und dadurch auch Momente der Nähe und des Austauschs herzustellen, die eben nicht von den Alltagskonflikten überschattet werden. Diese kleinen Alltagsthemen, die wird es in jeder Beziehung geben und die kann man auch natürlich nicht verhindern.
Also wenn der andere, der Partner, die Partnerin mich nervt, dann halte ich das wahrscheinlich nicht aus, 15 Minuten zuzuhören, bevor ich meinen Unmut
lose. Ach doch, doch, doch. Ich glaube, wenn man weiß, danach darf man selber 15 Minuten reden, hält man das schon aus.
Und erleben Sie auch mal, dass Paare, die bei Ihnen gemeinsam eben in der Beratung sind, sich dann auch nochmal in die Haare kriegen oder halten
ja,
Sie sich
natürlich.
Da zurück?
Ja. Natürlich, wir sind ja gar kein, also Sie meinen innerhalb der Beratung?
Ja.
Ja, ja, natürlich. Es ist ja auch nicht so, als würden wir jetzt den Menschen sagen, ihr dürft euch nicht mehr streiten oder als würden wir da so einen Deckel drauflegen wollen, das würde gar nichts bringen. Also die Konflikte, die da sind, die müssen ausgefochten
werden. Und Sie lehnen sich zurück und lassen die erstmal oder sagen Sie, Moment, jetzt mal auseinander.
Also ich selber arbeite wenig mit Paaren. Ich arbeite wirklich größtenteils mit Einzelpersonen. Aber wenn jetzt sowas passieren würde in einer Paarberatung, dann natürlich versucht man das in moderate Bahnen zu lenken, ohne das Thema unter den Tisch fallen zu lassen.
Wir haben vorhin auch drüber gesprochen, dass man natürlich auch in einer Beziehung unglücklich sein kann und Liebeskummer oder Kummer mit der Liebe haben kann. Was kann man da tun, wenn man in einer unglücklichen Beziehung steckt und kann man da auch wieder glücklich werden? Was ist Ihre Erfahrung?
Das kann man so pauschal nicht sagen, denn es hängt natürlich sehr davon ab, was jetzt tatsächlich die Ursache ist für das empfundene Unglück in der Beziehung. Also Menschen, die zu uns kommen und die sagen, ich bin irgendwie unglücklich in meiner Partnerschaft, ich weiß nicht, ob ich mich trennen soll oder nicht, da schauen wir sehr genau hin.
Was raten Sie auch manchmal zur Trennung?
Nein, also so direktive Ratschläge geben wir sowieso nicht. Wir stellen mehr Fragen. Wir begleiten die Leute auf einem Prozess oder wir, ich sage mal ganz gerne, wir geben so die Banden vor und sagen, hier, schau doch mal, geh doch mal da lang, schau dir das mal an. Aber im Grunde sind wir nur die, die sich mit dem Prozess gut auskennen und die Menschen anleiten, ihren eigenen Weg aber am Ende zu gehen. das würde auch ansonsten ganz schlimm nach hinten losgehen, wenn ich jemandem sagen würde, es ist am besten, du trennst dich. Das bringt nichts, wenn ich davon überzeugt bin. Die Person, um die es geht, die muss davon überzeugt sein.
Also man kann nicht sagen, ob man nochmal eben glücklich auch werden kann in einer unglücklichen Beziehung.
Ja, doch, natürlich. Also klar, wir gucken uns dann an, wie ist, was ist denn überhaupt dieses Unglück? Also die Bandbreite ist ja da sehr breit. Ne? Es gibt natürlich Menschen, zum Beispiel jetzt im Extremfall, die kommen zu uns, die erleben häusliche Gewalt. Physischer Natur, häufig auch psychischer Natur. Und da würde man von außen natürlich sofort sagen, also ja, die Trennung wäre besser. Und häufig kommen die Leute ja innerhalb der Beratung dann auch zu diesem Entschluss, das zu machen. Wobei das auch ein ganz, ganz schwieriger Weg ist, sich aus so einer Art von emotionaler Abhängigkeit überhaupt zu befreien. Aber das ist das eine Ende des Extrems. Und es kommen aber auch Menschen, die einfach ja häufig Streitigkeiten haben, wo man aber sagen würde, grundsätzlich ist es erstmal eine gesunde Beziehung. Da wird respektvoll miteinander umgegangen. Da gibt es ein Interesse an einem gemeinsamen Wachstum. Und dann gibt es schon Fälle, wo man sagen kann, Mensch, überlegt euch das, ob ihr eine Paartherapie macht oder schau dir mal die und die Themen an. Und wo man dann auch aus diesem Liebeskummer in der Beziehung wieder rauskommt und sagen kann, die Beziehung stabilisiert sich wieder.
Da haben Sie dann schöne Erfahrungen auch gemacht schon, oder?
Ganz viele. Ach, wir haben vor allem einfach unglaublich dankbare und unglaublich uns ganz verbundene Klientinnen und Klienten. Erstaune ich wirklich immer wieder, dass ich teilweise Jahre später noch E-Mails bekomme und mir gesagt wird, wie der Stand der Dinge ist. Und wir sind den Menschen einfach in einem solchen Ausnahmezustand in ihrem Leben sehr, sehr nah, dass da eine ganz tiefe Verbindung entsteht.
Lassen Sie uns kurz über das Online-Dating sprechen. Aus Ihrer Erfahrung, wie hat das Online-Dating die Liebe verändert?
Also ich kann natürlich primär sagen, wie es den Liebeskummer verändert hat. Also online überhaupt, nicht unbedingt Online-Dating, wobei auch das im Liebeskummer eine Rolle spielt. Denn die Idee, den Liebeskummer ganz schnell durch einen neuen Partner wieder gut zu machen, die Verlockung ist natürlich heute größer denn je. Ich weiß, als ich gegründet habe, mit meiner Dienstleistung, die ich selbst natürlich als kostbar und hilfreich empfinde, habe ich immer gedacht, so, ich habe am Anfang, war es wirklich hart, mein Unternehmen aufzubauen. Und ich habe diese ganzen Datingbörsen gesehen, diese riesen Datingbörsen und habe gedacht, oh Gott, wie viele Leute da
Liebeskummer haben.
Da hingehen, die eigentlich bei mir viel besser aufgehoben wären. Und insofern, ja, Online-Dating hat den Liebeskummer, die Verlockung, den Liebeskummer einfach wegzuwischen und zu sagen, ach komm, nächster, natürlich sehr groß gemacht. Aber überhaupt das ganze Thema Online, Social Media hat auch den Liebeskummer stark beeinflusst. Man muss sich vorstellen, dass ich habe neulich mal überlegt, wie lange es eigentlich Social Media gibt. Ich glaube, es
Facebook 20 Jahre.
20 jetzt, Jahre, habe ich auch gedacht. So, und vor dieser Zeit, wenn man eine Trennung erlebt hatte, dann war die Verbindung ja eigentlich ziemlich gekappt. Also, dann konnte man vielleicht nochmal hoffen, dass man noch einen Brief bekommt oder
man sich zufällig sieht.
Aber heute ist dieses, und dadurch war früher dieser Loslassprozess vielleicht auch insgesamt ein bisschen einfacher, weil der andere war dann einfach weg. Und heute ist bei wirklich 90% unserer Klientinnen und Klienten spielen Social Media eine Rolle. Also nach einer Trennung den oder die andere zu stalken, in Anführungszeichen, in den sozialen Netzwerken, immer zu gucken, was macht der oder diejenige, oder auch permanent zu überlegen, wie stelle ich mich jetzt selber dar, damit der oder die andere dann sieht, dass es mir jetzt schon wieder gut geht, so Spielchen zu spielen.
Oder was er verloren hat oder sie.
Genau. Und das verlängert den Liebeskummerprozess mitunter sehr. Das heißt, wir empfehlen auch eigentlich immer für eine gewisse Zeit dann da auch erstmal alle Verbindungen zu kappen.
Also macht alles die Liebe und den Liebeskummer nicht leichter, höre ich raus.
Ja,
eher schwerer. Bei Ihrer Arbeit geht es ja auch oft um Affären. Zu Ihnen kommen, schreiben Sie, zum einen die Betrogenen, aber auch die, die betrügen und teilweise auch die Affäre. Was erleben Sie da und ja, welche Motive haben die Leute zu einer Affäre und wie gehen die Leute da auch mit um? Was können Sie den Leuten da raten?
Also die Motive sind natürlich ganz unterschiedlich. Was ich immer ganz wichtig finde, ist, dass wirklich es kommen von diesen Dreiecken, kommen einfach alle zu uns. Und es gibt dabei häufig eine ganz große moralische Befürchtung, gerade von den Betrügenden und von den Affären, dass sie das Gefühl haben, wir nehmen diese Beratungen vielleicht gar nicht an. Ich habe das in meinem Buch auch geschrieben, dass eine Klientin mir regelrecht vorher schon mitgeteilt hat, worum es geht, damit ich vielleicht die Chance dann habe, so diese Beratung noch abzulehnen.
Die sich schlecht gefühlt hat mit ihrer Affäre, genau, oder dass sie betrügt.
Genau, die betrog ihren Partner und hatte dabei ein unglaublich schlechtes Gefühl. Und was ich sagen kann und was ganz, ganz schwer ist für die, die betrogen werden, und das soll auch, ich möchte damit überhaupt nichts schönreden, also zu betrügen und zu belogen zu werden, ist absolut nicht in Ordnung. Muss man einfach sagen, es geht einfach nicht. Es ist moralisch auch wirklich nicht in Ordnung. Aber die Menschen, die zu uns kommen, die betrügen, die Affären sind, wenn man sich mit denen unterhält und sich anhört, wie es aus ihrer Sicht dazu gekommen ist, dann wird man an all diesen drei Ecken versteht man das Gegenüber und man sieht, da sind bei jedem ganz individuelle Gedankengänge dahinter, die so weit geführt haben. Und ganz in den wirklich aller seltensten Fällen ist es so, dass Menschen sich absichtlich gegenseitig wehtun wollen. Mhm. Auch derjenige, der betrügt, gibt natürlich notorische Fremdgänger, die das über die Grenzen anderer hinweg einfach ohne große Empathie machen, aber das sind natürlich auch nicht die, die zu uns kommen, sondern bei denen, die zu uns kommen, ist es so, dass man immer in Anführungszeichen nachvollziehbare Gründe für ihr Handeln findet, die mit ihnen als Individuum zu tun haben und wo man merkt, da geht es um einen eigenen Schmerz, eine eigene Not, die versucht wird, mit dieser Affäre zu heilen, aber nicht darum, dem Partner, der Partnerin bewusst weh zu tun.
Also kann man auch schlecht sagen, ob man beichten oder schweigen soll oder ob man gehen oder bleiben soll.
Also ich bin grundsätzlich für Offenheit. Also zumindest in dem Moment, wo es etwas ist, was einen emotional auch wirklich bewegt. Ne? Also wenn man jetzt im schwer betrunkenen Zustand mal fremdgeknutscht hat, würde ich vielleicht auch noch zur Debatte stellen, ob es klug ist oder sinnvoll ist, dass seinem Partner, seiner Partnerin zu sagen, weil es unter Umständen mehr Schaden anrichtet, als es wirklich an Bedeutung hat. Aber wenn es wirklich eine Bedeutung hat, bin ich absolut für schonungslose Offenheit, weil Lügen und Betrügen ist meiner Meinung nach das Schlimmste, was in einer Partnerschaft passieren kann.
Und was haben Sie da für Erfahrungen mitgemacht, wenn Leute dann wirklich offen mit umgehen?
Naja, es gibt dann die, bei denen geht es dann auseinander aus dem Grund. Aber es gibt auch die, die sich dann nochmal ganz neu kennenlernen und mit einer ganz neuen Offenheit aufeinander zugehen und dann vielleicht sogar ihre ganzen Beziehungsspielregeln nochmal neu verhandeln. Und am Ende sind alle im Grunde zufriedener damit. Da gibt es jede denkbare Entwicklung.
Wie reagieren die Menschen eigentlich, wenn sie ihnen erzählen, was sie beruflich machen? Wahrscheinlich sind sie auf Partys eine beliebte Gesprächspartnerin.
Ja, das hat sich tatsächlich auch ein bisschen verändert innerhalb der letzten 13 Jahre. Also als ich meine Agentur gegründet habe damals, ich muss zum Hintergrund sagen, ich kam aus einer unbegrenzten Festanstellung bei einer großen, bekannten Werbeagentur. Es war also ein wirklich begehrter Job, den ich da hatte. Und wenn ich dann gerade so in meinem privaten Umfeld gesagt habe, ich habe diesen unbefristeten Vertrag jetzt gekündigt, ich gründe eine Agentur für Menschen, die Liebeskummer haben, habe ich reihenweise große, große Fragezeichen geerntet, weil es zu der Zeit für diese Art von Dienstleistung, glaube ich, einfach noch überhaupt keinen Verständnis für die Sinnhaftigkeit dessen. Das hat sich heute sehr verändert. Also wenn ich heute sage, was ich mache, dann eigentlich durch die Bank sind die Menschen unglaublich interessiert. Und natürlich die meisten fangen sofort an, mir auch von ihrem eigenen Kummer oder ihren eigenen Liebessorgen zu erzählen. Aber ich bin Liebeskümmerin aus Leidenschaft. Mhm. Also das ist nicht so, als wäre das für mich belastend oder zu viel oder so, sondern ich habe einfach ein schier unstillbares Interesse an Menschen und insofern jede Geschichte, jede Facette, die ich höre von Menschen, hilft mir ja auch, noch mehr Wissen zu sammeln und noch mehr Expertise auch für meine Klientinnen und Klienten nachher aufzubringen.
Ja, wie ist das für Sie, sich jeden Tag ja mit dem Liebesleben, dem Leid, manchmal vielleicht auch mit dem Glück der anderen Leute zu beschäftigen. Mhm. Was macht das auch mit Ihnen und wie hat das auch Ihren Blick auf die Liebe über die Jahre verändert?
Ich glaube, es ist so ein schleichender Prozess. Also als ich damit angefangen habe, noch so vielleicht 2-3 Jahre nach der Gründung, hätte ich gesagt, ach nee, das ist eigentlich, kann ich das so gut trennen und das belastet mich nicht. Auch heute würde ich noch sagen, es belastet mich nicht, aber es hat natürlich meinen Blick auf Liebe und Partnerschaft verändert. Das kann man gar nicht anders sagen, aber für mein Empfinden total zum Positiven, weil zu mir kommen die Menschen und erzählen mir ihre allertiefsten Emotionen und ich erfahre Dinge, die diese Menschen vielleicht auch mit niemand anderem teilen und kriege dadurch einen unglaublich tiefen Einblick in das Seelenleben von Menschen und so individuell die Fälle auch sind, so ähnlich ist dann eben doch häufig, sind die Gefühle, die dabei entstehen und die Auslöser, die dazu geführt haben. Und ja, das, so wie ich vorhin schon gesagt habe, das hat vielleicht auch mein Bild von der großen Liebe nicht jetzt nur aufgrund der theoretischen, therapeutischen Ausbildung verändert, sondern einfach auch aus der Praxis, weil ich es einfach jeden Tag bei uns erfahre und sehe.
Was für eine Geschichte von den Menschen, die Sie getroffen haben oder die zu Ihnen gekommen sind, ist Ihnen besonders in Erinnerung geblieben und hat Sie besonders bewegt?
Ach, da gibt es so viele. Da möchte ich ehrlich gesagt gar nicht eine Person rausnehmen. Es gibt, ich habe in meinem aktuellen Buch ja auch 10 Fälle aufgeschrieben von Menschen, die mich alle tief berührt haben. Und es gibt dann so die spektakulären Fälle. Ich schreibe da über eine junge Frau, die nach einem Nahtoderlebnis die ist mit ihrem Privatjet quasi abgestürzt und hat im Angesicht des Todes, sie hat wirklich gedacht, sie überlebt das nicht, hat sie sich geschworen, dass wenn sie es überlebt, dann wird sie alles ändern in ihrem Leben und angefangen mit ihrer Beziehung, mit ihrer eigentlich unglücklichen Beziehung oder nicht wirklich glücklichen Beziehung, so rum vielleicht besser. Und das sind natürlich Dinge, die passieren auch mir nicht alltäglich oder wir haben auch häufig mal Prominente, die zu uns kommen, über die ich natürlich jetzt auch in so einem Rahmen gar nicht reden kann. Aber klar gibt es so Fälle, die aufgrund der Rahmenbedingungen herausstechen. Aber ganz tief berührt hat mich auch eine meiner allerersten Klientinnen, mit der ich heute noch ganz tief verbunden bin. Wir haben vor 2 Wochen die Filmpremiere vom Liebeskümmerer Netflix-Film gefeiert hier in Berlin. Und da ist sie angereist, extra aus Süddeutschland. Und ich habe sie vor versammelter Kinobelegschaft dann auch vorgestellt als eine meiner ersten Klientinnen. Und das ist einfach unfassbar rührend, wie die Menschen so lange den Kontakt dann auch.
Also nach all den Jahren als Liebeskümmerin, glauben Sie noch an die Liebe?
Ja, ich glaube mehr denn je an die Liebe. Aber ich glaube heute daran, dass sie aus anderen Zutaten besteht, aus denen, die man gemeinhin vielleicht annehmen würde.
Aus was für Zutaten?
Naja, aus gemeinsamer Reflexion, aus Offenheit, aus einfach dem Gefühl heraus, wir sind ein Team und es gibt Baustellen in unserer Beziehung, aber die können wir gemeinsam lösen, die wollen wir gemeinsam lösen. Ich habe es vorhin schon mal kurz gesagt, Liebe ist kein Selbstläufer und die große Liebe für mich ist noch umso weniger ein Selbstläufer. Aber das Schöne daran ist ja auch, also ne, es mag vielleicht erstmal schade klingen oder blöd klingen, aber das Gute ist, man ist nicht so sehr mehr vom Schicksal abhängig, wenn man sich das klar macht, sondern man kann sich seine große Liebe in gewisser Weise auch selbst herbeiführen und erarbeiten.
Ihre Geschichte hat Netflix jetzt zu einer Komödie, die Liebeskümmerer, inspiriert. Der Film basiert auf ihrem Ratgeber Goodbye Herzschmerz. Wie kam es dazu?
Ja, das war eine sehr, sehr schöne Geschichte. Und zwar hat meine Literaturagentin mit der UFA, die den Film produziert hat, zu tun gehabt in einem ganz anderen Kontext. Und damals sagte die Produzentin Nathalie Kudiabor zu meiner Literaturagentin, Mensch, hast du nicht noch irgendein spannendes Thema, Katrin, für mich vielleicht? Und Katrin Kroll war sehr geistesgegenwärtig und hat gesagt, ja, natürlich, Elena und die Liebeskümmerer. Und das Thema gefiel der UFA spontan und wir sind dann auf eine gemeinsame Reise gegangen, haben ein Drehbuch entwickelt. Ich hatte da eine Beratertätigkeit in dieser Drehbuchentwicklung. Und im Sommer, vor 1,5 Jahren, hat Netflix dann gesagt, ja, das überzeugt uns, dieses Drehbuch, das würden wir gerne verfilmen.
Wie war das jetzt für Sie, den Film zu sehen bei der Premiere, quasi Ihre Geschichte, die ja mit so viel Kummer und Schmerz begonnen hatte?
Ja, man muss sagen, der Film ist inspiriert durch meine Arbeit. Das heißt, es gibt die Rosalie Thomas, die mich quasi spielt als Liebeskümmerin. Und die diese Liebeskummeragentur hat, aber die ganze Geschichte, die erzählt wird rundherum, die ist rein fiktional. Das ist am Ende ja auch eine Liebesgeschichte, die sich da entspinnt und die hat mit mir und meinem tatsächlichen Leben gar nichts zu tun. Das ist einfach eine schöne Idee vom Drehbuchautor gewesen.
Aber wie war es trotzdem, dass Sie quasi die Ideengeberin oder ja die Inspiration waren für die Drehbuchschreiber?
Das war total verrückt. Das kann man, glaube ich, gar nicht beschreiben, wenn man es nicht erlebt hat. Also ich habe die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Film wirklich zustande kommt. Ich habe mich da sehr ermahnt, am Boden zu bleiben, was mir nicht so schwer fiel, weil ich ja ein ganz kleines Kind noch zu Hause hatte und eh die ganze Zeit andere Sachen zu tun. Aber dieser ganze Prozess lief über mehrere Jahre, von dem Moment, wo die UFA sich die Filmrechte gesichert hat, bis zu dem Moment, dass der Film jetzt wirklich läuft, sind, glaube ich, 3 oder 4 Jahre vergangen. Und ich habe die Wahrscheinlichkeit, dass es zu einem Film kommt, auf unter 5% geschätzt. Ich habe die ganze Zeit mir immer gesagt, sei nicht enttäuscht, wenn es nicht klappt. Allein der Prozess hat mir schon so viel Spaß gemacht. Alleine dafür hätte es sich schon gelohnt. Und als dann der Anruf kam, Netflix macht es, da habe ich wirklich, also es ist ein Moment, den werde ich mein Leben lang nicht vergessen.
Zum Schluss haben Sie noch einen Tipp aus Ihrer Erfahrung in Sachen Liebe?
Ich werde das ganz häufig gefragt, was ist so der ultimativ wirksame Tipp gegen Liebeskummer? Ich tue mich damit wahnsinnig schwer, weil es gibt einfach nicht die 3 Dinge, die man macht und dann geht es einem wieder gut. Das wäre unseriös. Aber eine Sache, die ich immer gerne sage, auch weil sie wissenschaftlich belegt ist, was hilft, einen Liebeskummer besser und schneller zu überwinden, ist zu reden. Und das heißt nicht, man muss zu mir kommen oder meinem Team und mit uns reden. Das ist natürlich eine besondere Art von Reden dann nochmal. Aber es ist auch gut, mit den Liebeskümmerern im privaten Umfeld zu reden. Also mit Freunden, mit der Familie, vielleicht mit Kollegen. Nicht zu versuchen, diesen Schmerz mit sich selber auszumachen, sondern sich mit anderen auszutauschen. Das ist schon mal ein erster ganz wichtiger Schritt.
Danke, dass Sie heute mit uns geredet haben. Danke für das Gespräch.
Danke.
Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.